Okay, dann kommt der zweite Teil.
Wir sprechen über Frobeniusgruppen. Und auch da weiß ich, dass manche schon viel wissen, sehr viel.
Aber eben nicht alle. Und deswegen gucken wir nochmal kurz, was eine Frobeniusgruppe überhaupt ist. Das ist jetzt so ein kleines Zwischen. Ja, es ist nicht ein Zwischenkapitel, es ist jetzt ein Abschnitt in diesem Kapitel über mehrfach transitive Gruppen. Frobeniusgruppen sind einfach ein schöner Spezialfall von transitiven Gruppenoperationen mit haufenweise spannenden klassischen Fragestellungen und Literatur und einem echten Highlight, wie ich finde, nämlich einen gruppentheoretischen Satz, den wir bis heute nicht mit lokalgruppentheoretischen Methoden beweisen können, sondern glücklicherweise gibt es die Darstellungstheorie und die hilft uns. Und einer der Gründe, warum viele Leute hier auch schon Frobeniusgruppen kennen, ist der, dass Harry Martin meine Darstellungstheorie vorhin schon gehört haben. Na gut, gucken wir nochmal an, was da los ist. Und wiederholen noch ein paar Kleinigkeiten. Die heißt Frobeniusgruppe. Auf Omega genau dann. Wenn die, wir sind jetzt kurz weg aus dem allgemeinen Kontext, aber auch hier haben wir wieder, dass es eine treue Wirkung ist. Treu transitiv, nicht regulär. Die Punktstelle Saturn sind also nicht trivial. Aber gleichzeitig soll es auch so sein, dass jedes Element in der Gruppe höchstens einen Fixpunkt macht. Von der ich irgendwie glaube, dass ich das, ich glaube, ich habe das Wort schon eingeführt oder vielleicht habe ich auch nur gesagt, dass das kommt und habe Notationen für Fixpunkte und sowas eingeführt. Aber jetzt kann ich das da zumindest mündlich schon mal andeuten, was hier kommt und was uns später in der Vorlesung noch beschäftigen wird. Wenn man solche technischen Einschränkungen macht, also wie hier zum Beispiel, jedes nicht-triviale Element fixiert höchstens einen Punkt, dann kann man das in der Sprache der Fixität machen. Auf Englisch Fixity. Ich kenne das Wort so, naja, nicht ich persönlich, aber aus der Literatur kenne ich das Wort so seit 1980. Rance, Christian Rance, glaube ich. Und er definiert die Fixity, also Fixität, mit der eine Permutationsgruppe wirkt, als das Maximum der Anzahlen der Fixpunkte nicht-trivialer Elemente. Und jetzt gucken wir mal, warum das, was da steht, bedeutet, dass die Gruppe mit Fixität 1 wirkt. Das schreibe ich jetzt einfach nur so als Stichwort dazu. Später kommt Fixität nochmal ausführlicher. Gruppenwirkung. Gruppenwirkung mit Fixität 1 wäre das also jetzt nach Rance. Und zwar in folgender Weise. Ich behaupte jetzt, dass das Maximum der Fixpunktanzahlen nicht trivialer Elemente genau 1 ist. Ja, warum? Es ist das Maximum, weil es kein Element außer 1 gibt, was mehr als einen Punkt fixiert. Das steht hier. Jedes Element außer 1 fixiert höchstens einen Punkt. Und warum gibt es auch etwas, was einen Punkt fixiert? Warum wird dieses Maximum auch wirklich angenommen und ist wirklich die Fixität? Ja, das liegt daran, dass die Gruppe nicht regulär wirkt. Denn nicht regulär zu wirken heißt ja, dass es Elemente gibt, außer dem Einzelelement, die etwas fixieren. Und das heißt, dass wenn man hier in dieser Menge der nicht-trivialen Gruppenelemente guckt, dass man dann ein Element findet, mindestens eins, was auch wirklich einen Punkt fixiert. Das heißt, dass die Fixität mindestens eins ist, aber gleichzeitig ist sie auch höchstens eins und deswegen genau eins. So, da haben wir jetzt eine Erinnerung und eine kleine Brücke Richtung Forschung und in Richtung eines späteren Kapitels in dieser Vorlesung. Und dann gibt es noch so ein bisschen Notationen oder Bezeichnungen, die ich einführen möchte, die Punktstabilisatoren nennt man dann in Frobenius-Gruppen Frobenius-Komplemente und warum, das kann ich gleich noch ein bisschen erklären. Und dann gibt es ja diese interessanten Elemente, die da auch noch rumlaufen, möglicherweise, außer dem 1-Element. Also Elemente, die nicht das 1-Element sind, aber die auch nicht in einem Punktstabilisator liegen. Das heißt, die dürfen dann gar nichts fixieren. So, die gibt es auch noch. Warum, sehen wir dann gleich. Und das ist erstmal nur so eine wilde Menge von Gruppenelementen, aber in der Darstellungstheorie-Vorlesung konnten wir zeigen, mit Hilfe von sehr viel Vorbereitung und wunderschöner Charaktertheorie, dass diese Elemente tatsächlich eine Untergruppe bilden der Gruppe. Das ist der sogenannte Frobenius-Kern. Und das scheint jetzt allein dann klar, was ich meine, wenn ich diese Wörter sage. Wenn wir eine Frobenius-Gruppe haben, dann meine ich mit Frobenius-Komplement ein Punktstabilisator. Die Menge aller Gruppenelemente E aus E, die keine Fixpunkte haben. Aber noch zusammen mit dem Einzelelement davor. Und man kann dann ganz viel zeigen, in der Darstellungstheorie haben wir das gemacht. Man kann zeigen, dass der Frobenius-Kern eine Untergruppe ist, dann ist es automatisch ein Normalteiler, weil nämlich die Eigenschaft, keine Punkte zu fixieren, unter Konjugation invariant ist. Und man kann sich auch noch überlegen, dass immer dann, wenn ich mir einen Punktstabilisator hernehme, dass ich dann die Gruppe schreiben kann als Produkt dieses Kerns, nennen wir ihn K, mit so einem Punktstabilisator. Und das ist eine Darstellung als Produkt, wo der Punktstabilisator als Komplement fungiert, im Sinne von Gruppentheorie 1. Komplement hieß ja, im Produkt ergibt man die ganze Gruppe und der Durchschnitt ist 1. Das ist also auch die Begründung oder das ist irgendwie eine Berechtigung für diesen Namen, dann Komplement. Das ist eine Anmerkung. Nichts, was wir jetzt irgendwie bewiesen haben hier oder so. Anmerkung. Schwierig, das zu zeigen. Kann nicht sein. Und für alle Leiter aus Omega ist die gleich K mal die Alpha und der Durchschnitt ist 1. Auf manche dieser Aussagen werde ich später nochmal zurückkommen, weil wir nämlich dann so Dinge tun wie, naja, in der Darstellungstheorie haben wir das zwar so in voller Allgemeinheit bewiesen, aber jetzt gucken wir mal, was kann man denn in Gruppentheorie machen, kann man vielleicht in Spezialfällen auch noch irgendwas beweisen und das ist dann teilweise ganz hübsch. Ich hatte gerade noch einen Kommentar auf der Zunge. Vielleicht kommt er gleich wieder. Wir kennen ein paar Frobenius-Gruppen. Zum Beispiel kennen wir die Sum 3. Die ist in ihrer natürlichen Wirkung eine Frobenius-Gruppe. Gucken wir mal, ob alles erfüllt ist, was da oben steht. Was steht da? Die Gruppe soll treu wirken. Ja, Sum 3 wirkt treu. Sie soll transitiv wirken. Ja, in ihrer natürlichen Wirkung ist sie transitiv. Sie soll nicht regulär wirken. Ja, das passt auch. Denn die Punktstabilisatoren in der Sum 3 sind nicht trivial. Die werden ja gerade von den Transpositionen erzeugt. Die haben Ordnung 2. Passt also auch. Und jetzt ist noch die Frage, ob jedes nicht triviale Element höchstens einen Punkt fixiert. Da gucken wir also auch nochmal nach. Naja, die nicht trivialen Elemente sind die 3-Zyklen und die Transpositionen. Die 3-Zyklen fixieren gar nichts. Und die Transpositionen fixieren genau einen Punkt. Also haben wir wirklich diese Fixität 1-Situation. Und wir sehen auch, was der Frobenius-Kern ist, indem wir nämlich jetzt nochmal gucken. Das 1-Element. Und dann haben wir diese beiden 3-Zyklen, die jeweils überhaupt keinen Fixpunkt haben. Das heißt, die beiden zusammen mit der 1 ergeben diesen Kern. Und, oh ja, stimmt, das ist ja wirklich eine Untergruppe. Die kennen wir ja sogar, das ist die 1-3. Und die Frobenius-Komplemente sind die Erzeugnisse der Transposition. Der Frobenius-Kern ist hier ein Dreieck. Und wir haben drei Frobenius-Komplemente.
Weil nicht alle hier das schon so ausführlich gesehen haben.
Und dann machen wir das gleiche nochmal mit Teil 4. Auch eine wunderbare Frobenius-Gruppe. Ich schreibe mal, ist auch eine, und dann meine ich auch wieder, ist eine Frobenius-Gruppe, und ich meine auch wieder in der natürlichen Wirkung. Und wir gucken mal, wie da die Situation ist. Bei der L4, ja, was haben wir denn da? Die Pumpstabilisatoren sind die Erzeugnisse von drei Zyklen. Insbesondere sind die nicht trivial, sodass wir also auch wieder eine Wirkung haben, die nicht trivial ist. Aber transitiv. Treu sowieso. Und jetzt gucken wir wieder, wie viele Punkte irgendwas fixieren kann. Naja, die anderen Leute, also die nicht drei Zyklen in der L4, sind das Einselement oder aber Doppeltranspositionen. Und die Doppeltranspositionen, die fixieren ja auch wieder gar nichts. Sodass wir also auch hier wieder so drei Kategorien von Elementen haben. Wir haben das Einselement, dann haben wir die Elemente mit genau einem Fixpunkt, nämlich die drei Zyklen, und wir haben die Elemente mit gar keinem Fixpunkt, das sind die Doppeltranspositionen. Und die bilden zusammen mit dem Einselement einen Normalteil, den wir ziemlich gut kennen, nämlich unseren kleinen V4. Das ist der Frobenius-Kern. Und die Frobenius-Komplemente sind die Erzeugnisse der drei Zyklen, also die drei Sylow-Untergruppen. So ist da die Situation. Und nur so als Gedankenspiel gucken wir mal, was passieren würde, wenn wir jetzt zur Symphie hochklettern. Da haben wir immer noch so einen Normalteiler aus Doppeltranspositionen, und das sind auch wieder Elemente, die nicht fixieren. Das ist irgendwie gut. Und wir haben immer noch diese drei Zyklen, die genau einen Fixpunkt haben, und deswegen ist es immer noch eine transitive und nicht reguläre Wirkung. Aber was ist jetzt anders? Ja, was?
Mit den Transpositionen fixieren wir zwei.
Genau. Das heißt also, dass jetzt diese Bedingung verletzt ist, dass die Elemente aus H1 höchstens einen Fixpunkt haben. Es gibt Elemente mit zwei Fixpunkten. Gibt es auch Elemente mit noch mehr Fixpunkten in der Zone 4? Könnt ihr mal kurz überlegen, was gibt es denn noch für Elemente? Wir hatten jetzt Doppeltranspositionen, wir hatten drei Zyklen, wir hatten Transpositionen. Wir haben noch Elemente vergessen. Was gibt es noch in der Zone 4? Genau, weil die haben ja gar keine Fixpunkte. Heißt also auch, dass wenn das eine Frobenius-Gruppe wäre, dass die dann auch in so einem Normalteiler liegen müssten, was schon mal irgendwie Quatsch ist. Und wir haben auch Elemente mit zwei Fixpunkten, das heißt, das hat nicht eine natürliche Wirkung. Und wenn wir jetzt in die Sprache der Fixität zurückgehen, dann ist das ein Beispiel für eine Gruppe, die in ihrer natürlichen Wirkung mit Fixität 2 operiert. 2 ist das Maximum an der Anzahlen von Fixpunkten bei nicht trivialen Elementen. So, genug dazu. Ich habe schon gesagt, dass wir manche Dinge wissen, aber dann zwischendurch mal wieder vergessen müssen oder sollten, weil es dann mehr Spaß macht, nochmal Dinge zu beweisen in Spezialfällen. Und das nächste, ja, das kennen auch einige. Jetzt ist es ja so, und wir haben es auch gerade in dem Beispiel ganz konsequent so gemacht. Wir haben hier eine Definition, die davon ausgeht, dass wir eine Gruppenwirkung haben und dass wir dann eben gucken können, wie genau wirkt denn die Gruppe und was macht die und was machen die Elemente und was fixieren die, um zum Beispiel Fixpunkte zu zählen und zu gucken, ob die ganzen Voraussetzungen erfüllt sind. Das haben wir gerade konsequent so gemacht. Aber man kann zeigen, dass Frobenius-Gruppen dann aufgrund dieser Eigenschaften, die sie definieren, eine innere Struktur haben, die auch irgendwie besonders ist. Bisschen was haben wir schon gesehen hier, da gibt es ein Komplement, bla bla bla. Und tatsächlich kann man diese inneren Eigenschaften auch als Charakterisierung dafür nehmen, eine Frobenius-Gruppe zu sein, wenn man genau hinguckt. Sodass wir also dann zwei Möglichkeiten haben, wie wir auf Frobenius-Gruppen schauen können. Wir können einmal aus dieser Operationsperspektive schauen, sodass da also so ein Omega ist und irgendwas passiert. Wir können aber auch einfach in die Gruppe selber reingucken und können sie quasi fragen, bist du eine Frobenius-Gruppe? Und das gucken wir uns jetzt einmal an, wie das aussieht. Ja, das ist es so ziemlich, was ich gerade gesagt habe. Ich mache das häufig ein bisschen anders, aber das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was ich in den Übungen noch vertiefen möchte. Da rotiert es bei mir im Kopf gerade noch so ein bisschen. Ich habe ein paar Ideen für Aufgaben. Da kommt definitiv was. Wir fangen an mit einer Untergruppe von G, die nicht eins ist und auch nicht die ganze Gruppe. G ist jetzt also eine abstrakte Gruppe. Von mir aus endlich, weil in diesem Raum immer alles endlich ist. Aber wir sind jetzt erstmal kurz raus aus dem Operationskontext, das ist mir wichtig. Wir haben hier eine abstrakte endliche Gruppe und eine echte, nicht reale Untergruppe. Und dann gucken wir uns die Menge der Nebenklassen an, genauer gesagt der Rechtsnebenklassen. Da haben wir eine natürliche Operation. Groß Delta ist jetzt also die Menge gegen H der Rechtsnebenklassenform. H in G. Und dann behaupte ich, dass die Gruppe G als Frobenius-Gruppe auf dieser Menge wirkt, genau dann, wenn etwas gilt, das schreibe ich gleich hin, Gruppe G als Frobenius-Gruppe auf Delta, genau dann, wenn der Durchschnitt von H mit dem Bild von H unter G bei Konjugation ist 1 oder H wird von G festgelassen bei Konjugation. So, und das ist nicht das Lemma, was ich normalerweise dann immer erstmal beweise, wo man so eine Korrespondenz zeigt zwischen der Frobenius-Gruppen-Definition und so einer inneren Charakterisierung, aber man sieht hier, woher diese innere Charakterisierung kommt bei diesem Lemma. Denn in dem Moment, wo man eine Untergruppe H findet mit den Eigenschaften, die hier stehen, kriegen wir ja eine Menge geschenkt, die heißt ja halt Delta, auf der das G als Frobenius-Gruppe wirkt, sodass man also dann durch innere Eigenschaften der Gruppe herausfinden kann, dass diese Gruppe eine Frobenius-Gruppe ist. Und wie wir später in diesem kleinen Kapitelchen sehen werden, kann man über die innere Struktur von Frobenius-Gruppen dann ganz, ganz, ganz viel sagen. Mal gucken, wie viel davon wir heute noch so machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Kapitels, den ich mich schon sehr gefreut habe. Gucken wir uns doch erstmal dieses Dilemma an. Ich wisch mal kurz. Gilt, ich nenne das mal F wie Frobenius-Gruppe. Zuerst soll das gelten. Zuerst gilt die Eigenschaft F. Und Und wir gucken uns mal an, wie G überhaupt auf der Menge Delta operiert. Was ist denn da los? Dann haben wir so eine Untergruppe. Und die Operation, die wir uns anschauen, ist die natürliche aus der Menge rechts in den Klassen, indem man die Gruppenelemente davon rechts so dran multipliziert, sodass man also einen Repräsentanten durch Multiplikation wieder auf einen Repräsentanten abbildet und damit dann auch die Nebenklasse auf die Nebenklasse. Und was ist da los? Ich behaupte, dass es eine treue, transitive und reguläre Wirkung ist. Also schauen wir mal, warum das alles stimmt. Dann wirkt die, was haben wir gesagt, treu, transitiv und regulär auf Delta und, nee, regulär kann es ja nicht regulär, habe ich doch behauptet. Genau, nicht regulär. Das steht da nicht. Treu, transitiv und nicht regulär auf Delta. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal nacheinander an. Treu. Das sind alles so Sachen, wo ich immer versucht bin zu denken, ja, ist alles klar, ist alles klar. Ist es aber vielleicht nicht, wenn man es nicht ständig macht. Deswegen bin ich hier lieber einen Moment etwas langsamer und gucke, ob sie auffällig gähnen oder einschlafen oder weglaufen, weil sie es langweilig finden. Was heißt nochmal treu zu operieren? Das heißt, dass das Einzelelement das einzige ist, was alles festlässt. Also nehmen wir uns jetzt ein Element her aus der Gruppe, das bei dieser Wirkung, die ich gerade nochmal erklärt habe, alles festlässt. Heißt also, alle Punkte aus Delta werden festgelassen und das bedeutet, für alle von diesen Rechtsnebenklassen, dass die auf sich selbst abgebildet werden bei Multiplikation von rechts. Und das schreibe ich jetzt einmal hin. Das heißt, für alle A aus B, dass die von A repräsentierte Nebenklasse von H von G auf sich selbst abgebildet wird. Und das Abbilden passiert ja, indem wir von rechts G dran multiplizieren. Also so. Jetzt kommen so die üblichen Tricks. Die, die sowas öfter machen, wissen natürlich, wie bei dieser Wirkung die Punktstabilisatoren aussehen. Aber wenn man es nicht ständig macht, dann vergisst man es auch schnell. Also machen wir diese Rechnung jetzt nochmal. Wenn G die Nebenklasse von HA festlässt, bedeutet das, dass H das gleiche ist wie A minus 1. Da habe ich jetzt einfach nochmal von rechts A auf minus 1 dran multipliziert, dran verknüpft in der Gruppe. Und das heißt, dass das Element hier rechts, dieser Vertreter, in der Untergruppe H liegt. Oder anders gesagt, G konjugiert mit A auf minus 1 liegt in H. Und das bedeutet, dass G selber im konjugierten H hoch A liegt. Da habe ich jetzt zwei Schritte in einem gemacht und nur erklärt und nicht angeschrieben. Was haben wir jetzt also gesehen? Erstens zeigt dieses Argument, wie die Punktstabilisatoren aussehen. Der Stabilisator der Nebenklasse HA ist nämlich einfach das konjugierte HA, das haben wir jetzt gesehen. Und wir haben gesehen, dass ein Gruppenelement, das jede Nebenklasse stabilisiert, dann eben in jedem solchen Konjugierten liegen muss. Jetzt gucken wir uns die Eigenschaft F mal an, was die uns dann sagt. Denn wir haben jetzt ein Gruppenelement gefunden, das in jedem Konjugierten von H liegt. Und hier steht, verschiedene Konjugierte von H schneiden sich trivial. Das heißt, in dem Moment, wo was nicht Triviales in allen liegt, müssen die alle gleich sein. Es gibt also nur ein Konjugiertes von H. Dann ist H ein Normalteiler. Das heißt, G ist 1, dann wären wir fertig. Oder H ist ein Normalteiler. Ja, aber wenn H ein Normalteiler von G ist, was ist dann los? Dann, ja stimmt, dann sind einfach all diese Konjugierten gleich, das ist in Ordnung.
Ich glaube, Ich glaube, das funktioniert so nicht.
Nee, vielleicht nicht. Ich überlege auch gerade.
Also sonst könnte man ja auch, keine Ahnung, hier eine symmetrische Gruppe und halt eine alternierende Gruppe nehmen. Und das erfüllt alle Voraussetzungen, aber ergibt keinen Sinn. Also man müsste schon voraussetzen, dass H geschnitten H hoch G, wenn jetzt H hoch G gleich H nur für alle G aus H gilt.
Genau. Was ich vergessen habe, dahin zu schreiben, danke.
Ich bin aus der anderen Richtung gekommen.
Für alle G aus G ohne H gilt das. Genau. Dankeschön. Dann korrigieren wir das jetzt mal live. Denn man hat ansonsten diesen Spezialfall an der Backe, dass die Untergruppe Normalteiler sein könnte. Genau. Danke. Das. Ja, ich formuliere das mal direkt so. Mache die G als Familiengruppe, genau dann, wenn für alle G aus G ohne H gilt. Und das ist auch, also wenn man in die Literatur guckt und schaut, wie Frobeniusgruppen intern, also gruppenintern definiert werden, dann ist das auch im Wesentlichen, wie man das macht. Und dann braucht man, also das kann man dann wirklich so abstrakt machen. Und wir haben jetzt das Delta schon mitformuliert hier oben, weil wir im Beweis gleich sowieso diese Wirkung brauchen. Genau, das gilt. Genau. Oder anders gesagt, ich wiederhole nochmal Christophs Formulierung, die einzigen Gruppenelemente, die die Untergruppe H bei Konjugation invariant lassen, sind die Elemente aus H selber. Die Ausweitung macht das nicht. Ich nenne das trotzdem noch F. Und jetzt gucke ich mal eben weiter, denn bisher haben wir ja nur benutzt, wir haben angefangen mit einem Gruppenelement, was die alle stabilisiert. Dann haben wir gesehen, das liegt also in jedem dieser Konjugierten. Insbesondere liegt das dann ja in H selber. Und damit kann es das H dann aber ja nicht wegbewegen. Das heißt, das ist der Grund, warum die Gruppe treu wird. Also gucke ich mal eben, wie ich das hier abkürze. Das heißt das. Das heißt, das Element liegt hier in jedem. Ach so, haha. Das wäre sogar einfacher gegangen. Ich muss kurz nachdenken. Moment. Genau, es wäre von Anfang an ein bisschen einfacher gegangen. Also nochmal kurz. Wenn ein Gruppenelement alle Punkte in Delta fixiert bei dieser Wirkung, dann fixiert es ja insbesondere den Punkt H selber. H ist ja selber so eine Nebenklasse. Und deswegen, und der Stabilisator von H bei dieser Wirkung ist H selber. Also liegt dann dieses G schon mal in H. Das kriegt man einfacher, dafür braucht man das alles nicht. Und dann kann es aber, genau, die Gruppenelemente, die alles stabilisieren, liegen in H. Und dann haben wir aber gerade gesehen, sie liegen auch in jedem Konjugierten davon. Und da muss man sich nur noch überlegen, warum es ein anderes Konjugiertes gibt. Genau, dann ist man fertig. Also warum dieser Spezialfall hier, dass das H normal ist, nicht eintreten kann. Und dann gucken wir einmal hier hin. Wenn H ein Normalteiler wäre, dann wären ja H und H auf G für alle Gruppenelemente gleich. Das heißt, das geht nur, wenn H selber die triviale Untergruppe ist mit dieser Eigenschaft hier. Denn es gibt ja etwas außerhalb von H. Denn H ist eine echte Untergruppe. Und es liegt aber auch etwas in H, weil H nicht triviale Untergruppe ist. Das heißt, wir sehen ja auch, wie diese Voraussetzung eingeht. Und das schreibe ich jetzt einmal hin. Also das. Das heißt, wir können bei diesem Schluss hier erstmal so bleiben. Das heißt, G ist 1. Oder H ist ein Normalteiler von G. Aber H Normalteiler von G ist weil mit F sonst. Weil So, da haben wir jetzt die Treuheit gesehen und einen Fehler gefunden, das ist gut. Als nächstes kommt die Transitivität. Na, das machen wir einfach so, wenn ich zwei solche Nebenklassen habe, das ist tatsächlich unabhängig von diesem Kontext immer mal. Wenn ich zwei solche Nebenklassen habe, dann komme ich von der einen zum anderen, indem ich einfach mit einem geeigneten Gruppenelement multipliziere. Seien also Delta 1, Delta 2 plus Delta, etwa Delta 1, die Nebenklasse H, keine Ahnung, A1, Delta 2, das H, H2, wobei A1 Satz 2 plus B kommen. Und dann muss ich ja nur ein Gruppenelement basteln, mit dem ich von der einen Nebenklasse zur anderen komme. Und das ist wirklich so ein Standardargument. Ich komme durch Rechtsmultiplikation von dieser Nebenklasse Delta 1 zur Nebenklasse Delta 2, indem ich mit A1 hoch minus 1 mal A2 multipliziere. Und das ist ein Gruppenelement, das tut es. Dann ist Delta 1 hoch dieses E. Nach Definition unserer Gruppenwirkung H, H1 multipliziert mit G. Und dann sehe ich, dass da H2 rauskommt. Und das ist Delta 2. Das war eigentlich ganz einfach. Und gilt völlig unabhängig von den anderen Voraussetzungen. Und dann kommt jetzt die Nichtregularität. Okay, das heißt, da suchen wir jetzt ein Gruppenelement, was nicht 1 ist und was aber etwas fixiert. Na gut, das kriegen wir hin. Denn H ist ja nicht 1 nach Voraussetzung und bei dieser Wirkung, die wir da definiert haben, wirkt jedes Gruppenelement aus H selber so, dass es diese Untergruppe H fixiert. Oder anders gesagt, die Punktstabilisatoren sind, wie wir vorhin gesehen haben, genau die Konjugierten von H und die sind alle nicht trivial, weil H nicht trivial ist. Existiert ein H aus H ohne 1 und H produziert groß H bei der Wirkung auf Delta. So, das war jetzt also auch alles okay. Und jetzt brauchen wir doch für die Frobenius-Gruppenwirkung, für die behauptete, nur noch die Geschichte mit der Fixität. Wir brauchen jetzt nur noch, dass jedes nicht-triviale Element höchstens einmal fixiert. Aber das kommt auch sofort aus dieser Eigenschaft F. Das heißt, jetzt kommt die Eigenschaft höchstens ein Fixpunkt. Dann mache ich meine Anführungsstriche, weil es so ein bisschen schlampig formuliert ist. Und da sehen wir dann gleich wieder, wie F eingeht. Sei also G aus B zu, dass zwei Punkte, sagen wir Delta 1, ich nehme die Notation von oben, A1 und Delta 2, das soll sein H2 aus Delta fixiert werden. An die Rechnung, die wir vorhin gemacht haben. Delta 1 zu fixieren heißt ja, dass HA1 von G auf sich selbst geworfen wird bei Rechtsmultiplikation. Und da haben wir da oben diese Rechnung gesehen. Das bedeutet dann, dass G in H konjugiert mit A1 liegt. So, können wir einfach die Rechnung von oben nochmal benutzen. Und genauso, wenn Delta 2 auch von G fixiert wird, dann folgt genauso, dass G auch im konjugierten H um A2 liegt. Aha, jetzt haben wir also ein Gruppenelement gefunden im Durchschnitt von zwei Konjugierten von H. Schreibe ich das mal ein bisschen anders, damit es ähnlicher aussieht zu dem, was wir da drüben in F stehen haben. Das ist H geschnitten mit H hoch irgendwas hoch A1. Wie will ich das machen? Hier soll A1 rauskommen, das passt, und hier soll A2 rauskommen, also brauche ich A2 mal A1 plus 1. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für diesen, also für die Situation hier. Der Schnitt hier unten ist 1 oder er ist von 1 verschieden. Gucken wir uns erstmal an, was los wäre, wenn der Schnitt 1 wäre. Dann wäre g gleich 1, das ist das, was wir zeigen wollen. Okay, alles prima. Wie könnte es sein, dass dieser Schnitt nicht 1 ist? Na, dann gucken wir da drüben in die Eigenschaft f. Dieser Schnitt kann ja nur dann nicht 1 sein, wenn das Gruppenelement, das da konjugiert, in dem Fall also, ich ignoriere das mal kurz, weil dieses Nicht-Eins-Sein sich ja nicht ändert, wenn ich nochmal konjugiere. Das heißt, ich gucke mir jetzt das Element an, womit wir das hatten hier. Damit das hier unten von 1 verschieden sein kann, muss das Element A2 mal A1 und minus 1, mit dem wir da konjugieren, aus H kommen. So, kann das sein? Ja, kann sein, theoretisch. A2 mal A1 und minus 1 könnte aus H kommen. Wir gucken mal, was da passiert. Das bedeutet, dass A2 und A1 die gleiche Nebenklasse von H repräsentieren. Würde also heißen, dass die Punkte Delta 1 und Delta 2 gleich sind. Das haben wir nicht verboten. Aber wir sehen jetzt, dass keine zwei verschiedenen Punkte fixiert werden können. Erste Möglichkeit, der Schnitt ist 1, das heißt G ist 1. Zweite Möglichkeit, der Schnitt ist nicht 1, das geht aber nur, wenn dann vorher schon diese beiden Punkte Delta 1 und Delta 2 gleich haben. Zwei verschiedene Punkte können nicht fixiert werden, es sei denn, das Element ist 1. Das heißt, G ist jetzt da drin, O raus, G gleich 1 folgt, oder Delta 1 gleich Delta 2. Und in beiden Fällen haben wir aber gezeigt, was wir zeigen wollten, und es gibt höchstens einen Fixpunkt. Das war für uns zum Nachdenken. Und das war die eine Richtung. Wir haben jetzt gezeigt, dass, wenn wir so anfangen mit der richtigen Eigenschaft f, dass dann g als Frobenius-Gruppe wird auf Delta. Und jetzt überlegen wir mal kurz, was wir für die andere Richtung alles hinschreiben müssen und ob wir das alles hinschreiben wollen. Jetzt wird g als Frobenius-Gruppe. Und wir haben ja uns gerade diese natürliche Wirkung durch Gleichungsmultiplikation schon ein bisschen genauer angeguckt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, wie kommt man von einer Nebenklasse zur anderen, wie sehen die Punktstabilisatoren aus. Das haben wir jetzt alles schon so ein bisschen drin durch die Rechnung gerade. Und dann wollen wir also diese Eigenschaft zeigen, die da steht mit f in Klammern. Naja, was wir also zeigen wollen ist, übersetzen das, was wir uns gerade schon klar gemacht haben, dass der Stabilisator des Punktes h, also dieses eine Element aus der Menge Delta, geschnitten mit dem Stabilisator des Punktes H mit Vertreter G, dass der 1 ist. Wir zeigen also in Wirklichkeit, dass ein Zweipunktstabilisator 1 ist. Denn das ist ein Zweipunktstabilisator in dem Moment, wo das Element, mit dem wir konjugieren, nicht aus H kommt. Wenn wir also die Nebenklasse, wenn wir die Untergruppe wirklich wegbewegen. Und das ist auch der Grund, warum wir da jetzt nicht hinschreiben müssen. Das ist die andere Richtung. Gut, das lasse ich mal stehen, weil da wichtige Infos sind. Dann kann ich da gleich nochmal drauf zeigen. Genau. Okay. Andere Richtung. Umgekehrt sei G Frobenius-Gruppe. Delta. Und sei G aus G ohne H. Im Moment, wo ich was nehme, was nicht aus H kommt, ist dann ja die Nebenklasse H mal G von der Untergruppe H verschieden. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Punkte aus Delta. Und jetzt schnappe ich mir ein Element im Schnitt. H geschnitten H auf G ist anderen Buchstaben X. Das X aus H geschnitten H auf G. so fixiert bei dieser Multiplikation von rechts, so wie wir das vorhin gesehen haben, x einerseits den Punkt h, ja gut, das ist einfach, das liegt ja drin, aber andererseits eben auch den Punkt hg, und da machen wir einfach die Rechnung, die wir vorhin gemacht haben, rückwärts. Dann kann man das sehen. Ich schreibe also hin, jetzt geht hx gleich h und hgx gleich hg, also hat x zwei verschiedene Fixpunkte auf Delta. Wegen der Frobenius-Gruppenvoraussetzung x gleich 1 sein. So, das war dann einfach. Und nein, ich verkneife jetzt diese Kommentare, weil ich nämlich hier Potenzial für ein, zwei schöne Übungsaufgaben sehe. Dann gucke ich lieber, was wirklich Übungsaufgabe wird und was wir ansonsten als Kommentar in den Übungen noch mit dazu besprechen. Ja, ich hätte eigentlich schon Lust. Okay. Ich gehe kurz in mich und überlege und wische dafür noch ein bisschen Tafel. Und nach dem Tafelwischen werde ich wissen, was ich noch machen möchte. Denn das nächste Resultat passt jetzt nicht vollständig in die Zeit, die wir noch haben. Also muss ich mir kurz was überlegen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Moment kommen wird, wo wir versuchen, zumindest in Spezialfällen ein paar Dinge über Frobeniusgruppen zu beweisen und wo ich uns alle also dann darum bitte, kurz zu vergessen, dass wir schon Sachen wissen aus Darstellungstheorie. So ein Satz kommt jetzt. Es ist ein Satz, hat den Namen verdient. Ich schreibe den erstmal an und dann reden wir kurz drüber. Satz 3.12. Ach so, und die Voraussetzung, die ich jetzt einmal anschreibe für den Rest von Kapitel 3, das ist nicht mehr so lang, aber ich spare mir dann das ein paar Mal hinzuschreiben. Ich möchte ab jetzt immer mit dem Buchstaben G eine Frobeniusgruppe bezeichnen auf einer Länge Omega. Und ich möchte mir einen Punkt hernehmen und möchte den behalten. Und ich möchte für diese Menge der Elemente, die nichts fixieren, zusammen mit 1 den Buchstaben K benutzen, ohne zu wissen, dass es eine Untergruppe ist. Für den Moment. Von Kapitel 3, sei G eine Frobeniusgruppe auf eine Menge Omega, Alpha ein Punkt und K der Frobeniuskern, aber eben ohne dieses Zusatzwissen, deswegen schreibe ich den nochmal so als Menge hin. Menge AXP mit der Eigenschaft, dass der Fixpunkt länger leer ist, zusammen mit 1. Gut, das möchte ich kurz als Generalvoraussetzung festhalten und möchte dann jetzt zeigen, in Satz 3.12, dass diese Menge K ein regulärer Abelscher Normalteiler ist, von G, und ich möchte das zeigen, ohne irgendwas aus Darstellungstheorie zu wissen, falls die Punktstabilisatoren gerade Ordnung haben. Zeige ich wirklich abelisch? Sehen wir nächstes Mal. Also, ansonsten korrigiere ich das. Falls H ist mein Punktstabilisator G Alpha, falls das gerade Ordnung hat. Ach so, ja klar. Ja, okay. Falls das gerade Ordnung hat, ist die Menge K ein arischer regulärer Normalteiler von G. So, da ist natürlich jetzt einiges los. Gucken wir mal kurz. Insbesondere werde ich ja zeigen, K ist ein Untergruppe. Also das, was eigentlich gruppentheoretisch nicht geht, aber in diesem Spezialfall halt schon. Und das ist ganz hübsch. Dass es dann ein Normalteiler ist, ist klar, weil die Anzahl der Fixpunkte sich bei Konjugation nicht ändert. Man kann also diesem K ansehen, dass es invariant ist unter Konjugation. Und damit ist es dann als Untergruppe automatisch ein Normalteiler. Regularität, naja, dass wir mit dem keine Fixpunkte haben, ist schon mal ganz okay. Transitivität braucht man dann noch. Und das ist arisch. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was zu tun. Und jetzt haben wir einfach noch 5 Minuten Spaß mit der Beweisidee und Strategie. Da handeln wir uns dann so lang und sehen schon mal, was passiert denn ungefähr, wo passiert die Zauberei. Und dann können wir in die nächste Vorlesung einsteigen, nächste Woche damit, dass wir uns erinnern, was los ist und dass wir dann die ganzen Details ausfüllen wollen und sehen, was da jetzt wirklich passiert. So, das ist jetzt mein Plan. Und der Beweis, den wir jetzt hier zusammen besprechen, ist eine Variation eines Beweises, den ich mal kennengelernt habe, der auf Bender zurückgeht. Und den findet man auch in Büchern. Und das, was wir jetzt hier besprechen, ist wie gesagt eine Variation davon. Es ist ein bisschen anders. Deswegen schreibe ich jetzt auch Variation. Hier ist das, was da im Wesentlichen passiert. So, wir benutzen erstmal, dass dieser Punktstabilisator H gerade Ordnung hat und dass er deswegen mit dem Satz von Cauchy ein Element der Ordnung 2 enthält, also Inflation. Wir freuen uns, wenn wir Inflationen sehen, bei denen kann man tolle Dinge tun, wie wir jetzt sehen werden. Sagt die, dass H eine Inflation, also ein Element der Ordnung 2. Dann benutzen wir das zum Basteln. Und das Erste, was wir zeigen, ist, für alle Elemente G, die aus G kommen und nicht aus dem Punktstabilisator H, sind Produkte der folgenden Form immer in der Menge K enthalten. Immer dann, wenn wir die Evolution nehmen und mit einem Konjugierten multiplizieren, wobei das konjugierende Element halt aus G und H kommen soll, dann kommt da was aus K raus. So, und dann wird der nächste Schritt sein, sich zu überlegen, dass alle Elemente in K aussehen, dass man die deswegen zählen kann, quasi, also so hinschreiben. Und daraus wird dann alles folgen. Das ist eigentlich der wesentliche Witz. Zweiter Schritt ist also, sich da irgendwie, wie mache ich das? Sein dann, wenn man das gezeigt hat. Von HMG. Insbesondere haben wir da das G1, da können wir uns vorstellen, dass das einfach 1 ist und H repräsentiert, aber die anderen liegen alle außerhalb von H, auf die kann man deswegen 1 anwenden. Und dann gebe ich solchen Produkten wieder oben. Man kann das Ganze nämlich auch andersrum machen. Also andersrum multiplizieren, das ist einfach das Inverse. Den gebe ich einen Namen. Muss ich noch einmal kurz gucken, denn ich habe das mehrfach umgeschrieben.
Ob ich das so machen möchte oder andersrum? Nee, doch, das ist okay so.
Das heißt, hier ergänzen wir, einfach weil es die Inversen davon sind, dass wenn man es genau andersrum macht, dass dann auch was aus K rauskommt. Unter Inversenbildung abgeschlossen zu sein, ist bei K nicht das Problem. Die einfach auch wieder wegen der Definition durch die Fixpunkte. Das Problem bei diesem K ist die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung in der Gruppe. Das ist das, was diese Menge K interessant macht und weshalb nicht klar ist, dass das eine Untergruppe ist. So, das heißt, in 1 zeigen wir das, ist egal, wie man das macht. Dann nehmen wir uns Notation her und bekommen halt haufenweise solche Elemente und ich nehme dann diese Form und gehe mit diesem G da oben diese Vertreter durch und gebe ihnen dann Namen. Seien dann das so und S1 soll jetzt sein T hoch G1 mal T und später werde ich wahrscheinlich sagen, dass es dann einfach, dass G1 einfach 1 ist und dann ist das T mal T, also 1, also ist dann jetzt 1 gleich 1, aber das mache ich noch nicht, sondern schreibe jetzt einfach das dazu. Und dann haben wir diese Elemente und zeigen, dass die paarweise verschieden sind und dass die genau die Menge K ergeben. So, das ist dann schon mal ganz lustig. Insbesondere sieht man dann, das sieht man jetzt noch nicht, aber das ist quasi jetzt so ein wichtiger Zwischenschritt, weil man ja jetzt weiß, was man zu tun hat, wenn man zeigen möchte, dass K eine Untergruppe ist. Das Einzelelement liegt sowieso drin und wenn man jetzt zum Beispiel das Untergruppenkriterium anwenden möchte, muss man ja einfach nur sagen, okay, man schnappt sich jetzt 2 von diesen, nimmt das eine mal das Inverse vom anderen und guckt einfach, was passiert. Das ist dann auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Ich schreibe mal Untergruppenkriterium. Jetzt hat man ja plötzlich Kontrolle, man weiß, wie die Elemente aussehen und kann hoffen, dass man da jetzt irgendwie rumrechnen kann in der Gruppe und dass es dann schon alles gut geht. Genauso ist es auch. Mit dem Untergruppenkriterium können wir dann zeigen, dass K tatsächlich eine Untergruppe ist von G. Und dann werde ich danach noch erklären, wie denn die ganzen anderen Sachen folgen. So ein bisschen was ist da noch zu tun, aber nicht viel. Das meiste fällt einfach so ab, das weiß man dann einfach alles. Das ist die Strategie, das gucken wir uns dann nächste Woche im Detail an. Und das läuft alles unter dem Motto Spaß mit Involutionen. Das sind wirklich tolle Tricks und die sind auch, also für mich sind die auch irgendwie typisch für gewisse Ideen, die Bender einfach manchmal so hat. Man fängt da so an zu rechnen, das ist irgendwie total einfach, aber auch total genial. Ich staune immer wieder. Und wenn wir das gemacht haben, dann schließe ich Kapitel 3 ab mit einem Satz, der die Struktur von Frobeniusgruppen ziemlich klar beschreibt und wo wir dann auch so alte Bekannte wieder treffen wie Teiler fremder Operationen. Und solche Geschichten. Das heißt, da können wir uns dann schon freuen. Nächste Woche. Und damit vielen Dank. Okay, danke. Und danke fürs Aufpassen und fürs Fehlerfinden. Kann man ja nicht oft genug sagen.